Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo, du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist. Und wenn du mich jetzt sehen könntest, das ist, glaube ich, ein sehr lustiges Bild. Ich sitze hier wieder wie am Anfang, als ich den Podcast gestartet habe, mit Decke über mir, damit der Ton möglichst gut ist, weil ich habe nämlich mein Mikrofon im Büro liegen lassen und ich wollte aber heute unbedingt das Intro einsprechen, weil tatsächlich morgen schon die neue, also heute, wenn du es hörst, aber das Intro habe ich einen Tag vorher erst aufgesprochen, von dem neuen Interview, was heute nämlich online gegangen ist mit der lieben Vanessa. Bevor ich dir von diesem tollen Interview erzähle, was wirklich sehr, sehr, sehr viel Mehrwert hat, möchte ich die Zeit einmal ganz kurz nutzen, um eine kleine Ankündigung zu machen, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Ankündigungen. Und zwar ist die erste Ankündigung, dass der Kugelzeit-Coaching-Podcast, der ist in diesem Monat 3 Jahre alt geworden. Verrückt, oder? Und das habe ich ein bisschen gefeiert, indem ich ein professionelles Fotoshooting mit Visagistin tatsächlich hatte. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Imke und Gesche. Ich bin schon ziemlich aufgeregt tatsächlich und freue mich, wenn ich das Ergebnis teilen darf, weil es ist ein Fotoshooting gewesen für ein neues Podcast-Cover. Und das kann ich bald mit dir teilen, da freue ich mich schon riesig drauf. Gerade sitzt Janine, meine tolle Grafikerin, noch am Bild und finalisiert es. Und ich freue mich schon riesig auf, ja, das finale Cover. Und ich freue mich, wenn ich das bald mit dir teilen darf. Genau, das war das erste oder die erste Ankündigung, um mal so ein kleines Bild davon zu geben, was hier im Hintergrund alles so passiert. Und die zweite Ankündigung, darüber freue ich mich auch sehr, ist, dass ich Anfang April 2 neue Online-Kurse abdrehen werde. Ich bin gerade dabei, die zu finalisieren, was unglaublich viel Spaß macht. Und der eine Kurs wird ein Kurs speziell für Mamas sein, damit du als Mama wieder mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bekommst und ja einfach weniger Stress hast, beziehungsweise dir auch einfach weniger Sorgen machst. Weil wenn du Mama bist, dann wirst du ja jetzt auch gemerkt haben, dass nur weil deine Schwangerschaft vorbei ist, nicht unbedingt deine Sorgen und Ängste aufhören. Und genau, deswegen wird es diesen zweiten Kurs geben, einfach damit du auch als Mama noch an deinem Mindset arbeiten kannst. Und da möchte ich dich eben auch sehr gerne unterstützen und das ist mit dem Kurs super möglich. Und der zweite Kurs wird ein Kurs für Sternenkindeltern werden, damit der Verlust einfach nicht mehr so schmerzhaft ist, beziehungsweise damit man trotzdem im Vertrauen bleibt und auch hier ja, Leichtigkeit in das Thema kommt. Genau, ich denke, die Kurse werden im Mai und Juni gelauncht werden können. Ich sage aber auch auf jeden Fall vorher nochmal Bescheid. So, und jetzt würde ich sagen, darfst du dich auf ein ganz, ganz tolles Interview freuen. Und zwar habe ich die liebe Vanessa zu Gast. Und wenn du dich mit dem Thema Babyschlaf schon beschäftigt hast, dann kennst du Vanessa bestimmt schon. Sie ist unter anderem Babyschlafexpertin und hat vor 4,5 Jahren Nachtglück gegründet. Und sie gibt unter diesem Namen Coachings, Workshops und teilt einfach ganz, ganz, ganz viel Wissen zum Thema Babyschlaf über soziale Medien wie Instagram und TikTok. Und Vanessa spricht im Interview über ihren persönlichen Weg, was das Thema Babyschlaf angeht und wie schwierig es für sie am Anfang war mit ihrer Tochter, weil die Kleine jede Stunde wach geworden ist. Sie erzählt, wie sie mit dieser und anderen Situationen umgegangen ist. Wir sprechen aber auch über bestimmte Phasen im Babyschlaf und wieso sich der Babyschlaf einfach verändert. Du erfährst, wie ein typischer Schlafzyklus bei Babys aussieht und was Wachphasen sind, beziehungsweise wann sie auch auftreten können und wieso das so ist. Es wird deutlich, wieso man als Erwachsener das Thema Babyschlaf vor allem aus den Augen eines Babys oder eines Kindes sehen sollte und wie wichtig eben dieser Perspektivwechsel ist. Wir sprechen über den gesellschaftlichen Druck, der auch bei diesem Thema präsent ist. Es geht um Perfektionismus und Fehler und was die eben mit Babyschlaf zu tun haben. Und wir gehen natürlich auch auf das Thema Stress ein und wie sich das auf den Babyschlaf auswirkt. Und ich glaube, man kann gerade dieses Stressthema in folgendem Satz zusammenfassen. Und zwar, entspannte Eltern bedeuten nicht automatisch, dass sie entspannte Kinder haben. Aber wenn du als Elternteil angespannt bist, dann hast du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch ein angespanntes Baby. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf den Babyschlaf. Vanessa macht in dem Interview auch nochmal deutlich, dass wenn es dir zu viel wird, dann ist das keine Schwäche. Du darfst dir Hilfe holen. Und sie erklärt auch nochmal, wieso du auch bei diesem Thema eigentlich wieder mehr auf dein Bauchgefühl hören darfst und auch kannst. Ich glaube, du wirst sehr schnell merken, wieso ich ein ganz großer Fan von Vanessas Arbeit und ihrer Art bin. Und ich hoffe, du nimmst einfach ganz viel für dich und für dein Baby mit. Liebe Vanessa, auch an dieser Stelle nochmal danke für deine Zeit und für deine Expertise. Es ist einfach so schön, dass es Frauen wie dich gibt, die andere in einer ja so vulnerablen Zeit zur Seite stehen und das Familienleben dadurch einfach entspannter machen. So, und jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen im Vorfeld, außer viel Freude mit der lieben Vanessa.
Herzlich willkommen im Kugelzeit-Coaching-Podcast, liebe Vanessa.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir über das Thema Babyschlaf sprechen, beziehungsweise vielleicht eher um das Thema realistische Erwartungen an den Babyschlaf.
Oh, ein großes Thema.
Oh ja, das glaube ich. Wir beide haben uns ja letztes Jahr auf einem Event kennengelernt und also ich kann ja nur für mich sprechen, aber bei mir war es wirklich so, dass ich dich von Sekunde an total sympathisch fand. Deswegen habe ich mich total gefreut, dass du mich im Nachgang an meinen, ich habe ja einen Workshop gehalten, dass du danach zu mir gekommen bist und wir uns so lange unterhalten haben. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von deiner Arbeit. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute hier bist, obwohl du ja ein bisschen angeschlagen bist. Also vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit heute nimmst.
Ja, super gerne und danke, dass ich hier sein darf. Ich kann das natürlich nur zurückgeben. Ich glaube, das ist jetzt schon ein paar Monate her, dass wir uns da kennengelernt haben.
Aber wann war das? Das war, glaube ich, im September, oder?
Ja, Mitte, Ende letzten Jahres. Ja, müsste September rum gewesen sein. Es war auf jeden Fall unfassbar schön und alles, was daraus schon entstanden ist, auch der Podcast hier. Ich freue mich riesig.
Sehr schön. Bevor wir inhaltlich starten, magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was du machst?
Klar, super gern. Ich bin Vanessa, ich glaube, das wissen wir jetzt mittlerweile. Ich bin Babyschlafexpertin, ich bin Pädagogin, ich bin Familientherapeutin in Ausbildung, Fachberaterin für High Need und Hochsensibilität, genau. Und bin hauptsächlich aktuell aber im Thema Babyschlaf unterwegs und das jetzt schon die letzten 4 Jahre und gebe Coachings, Workshops und ganz vieles mehr.
Was ich immer total spannend finde, ist, warum sich Leute für ein bestimmtes Thema interessieren und dann ja auch, also ich weiß gar nicht, wie hat das denn bei dir gestartet? Warst du vorher irgendwo angestellt, bist dann Mama geworden und hast dich dann mit dem Thema Babyschlaf auseinandergesetzt oder wie kam das bei dir?
Ja, ich war vorher ganz normal angestellt in der ambulanten und stationären Jugendhilfe und dann bin ich in Elternzeit gegangen und habe mir das Elternsein ganz ehrlich gesagt viel leichter vorgestellt. Ich habe gedacht, oh, ich weiß so viel, ich habe so viel mit Babys, Neugeborenen, Kleinkindern zu tun auf der Arbeit. Das wird wunderschön. Und dann kam der Moment, in dem ich Mutter wurde, in dem es auch schön war, aber auch ganz viele Herausforderungen auf mich zugekommen sind, mit denen ich einfach niemals gerechnet habe. Und eine davon war das Thema Babyschlaf. Tatsächlich war mein Kind, also meine erste Tochter, eine nicht so gute Schläferin. Und das hat nachher dazu geführt, dass ich selber komplett an meine Grenzen gekommen bin, weil ich einfach so gut wie gar nicht geschlafen habe, jeden Abend um, ich glaube, 19 Uhr im Bett war. Unsere Partnerschaft darunter auch ein bisschen gelitten hat. Ich super gereizt war, was sich auf allen Ebenen bemerkbar gemacht hat.
Klar, Schlafmangel ist ja ein Folterinstrument.
Vollkommen. Ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt und das, obwohl jeder mich gesehen hat. Also ich war wie in so einem Tunnel und dann habe ich gesagt, okay, ich muss etwas ändern. Und damals, das ist ja jetzt schon über 4 Jahre her, also 4,5 Jahre her, gab es tatsächlich noch nicht so viele Schlafcoaches. Und dann habe ich mich weitergebildet und ich muss sagen, ich habe während der Weiterbildung gemerkt, dass mir super viel fachlicher Input fehlt. Also klar, das Wissen ist da, aber ich glaube, wir beiden wissen, was es heißt, mit Menschen zu tun zu haben. Und da hat mir so, so, so viel gefehlt, dass ich dann einfach gesagt habe, ich möchte mich da reinarbeiten. Ich möchte einfach gucken, was brauchen die Eltern? Wie kann ich den Eltern begegnen? Und so bin ich so ein bisschen da reingerutscht, dass ich selbst ein halbes Jahr einfach katastrophale Nächte hatte, die dann zum Glück besser geworden sind. Aber ich dann auch selber dachte, okay, jetzt bin ich so drin, jetzt möchte ich weiter einsteigen und nicht einer von vielen werden, sondern die eine werden, die meinen eigenen Weg geht quasi. Genau, Das war mein Weg in den Babyschlaf vor 4,5 Jahren. Oh mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht.
Toll. Und sag gerne mal, wie viele Follower du jetzt bei Instagram hast.
38.000.
Krass, ey. Hättest du das gedacht?
Nein, niemals. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das niemals gedacht. Als ich angefangen bin, dachte ich so, oh, wenn ich so 800 habe, bin ich schon froh. 800 Leute, die mir folgen. Ich muss sagen, letztes Wochenende gab es einen Moment, da waren wir auf einer Veranstaltung, wir waren bei Mario Barth und das haben wir meinem Papa zu Weihnachten geschenkt. Und wir saßen da und dann haben wir geguckt, wie viele Leute so in die Arena passen, weil das sah so voll aus. Und dann stand 13.000 und da habe ich gedacht, oh mein Gott. Wir folgen einfach dreimal so viele Leute gerade auf Instagram, weil ich mir vorstelle, dass sie alle sitzen würden. Ach, ich würde absolut Panik kriegen und dann mache ich wie selbstverständlich jeden Tag die Stories. Das war das erste Mal, wo ich so wirklich gemerkt habe, welche Anzahl an Leuten das eigentlich ist.
Ja, und da merkt man auch selbst, 800 bei Instagram klingt ja so wenig, aber wenn du die 800 Leute mal, wie du es auch gemacht hast, wirklich vorstellst, die sitzen vor dir.
Das ist so viel.
Das ist unglaublich viel.
Das ist Wahnsinn, ja. Und ich finde, manchmal ist das so in Instagram, ich bin jetzt schon ein paar Jahre unterwegs, so der Weg, dass man nur noch anfängt, auf die Follower zu gucken. Dass man denkt, ich brauche immer mehr Follower, weil dann bin ich größer. Und ich finde, das ist so ein total falscher Weg, weil die Beziehung zu den Followern ist viel wichtiger. Also gefühlt sind wir so eine kleine, süße Community, bei denen ich sogar einige echt gut kenne, weil die jeden Tag mit mir schreiben, interagieren und ich immer das Gefühl habe, ich bin total nah dran an meinen Followern. So ist mein Gefühl und so würde ich mir wünschen, dass es auch jeder andere empfindet. Und ich mir manchmal denke, ich will gar nicht unbedingt so viel größer werden, weil irgendwann habe ich die Angst, dass ich nicht mehr jeden sehen kann. Also dass wir nicht mehr so eine kleine, süße Community sind nicht mehr klein, aber für mich ist
es... Ich wollte gerade sagen, selbst bei 38.000 ist das ja kaum möglich.
Ja, aber es ist noch was anderes, glaube ich, wenn man so 100, 120
hat. Ja. Aber da merkst du ja auch, dass dein Thema, also das Thema Babyschlaf, so, so viele Menschen interessiert.
Ja, total. Wobei ich mittlerweile auf Instagram auch viel zum Thema Elternsein berichte. Also ich gebe ja auch Beratungen und Coachings zum Thema Elternsein und dazu natürlich auch super viel kommt, wo natürlich auch dein Thema voll mit einspielt. Mindset, wie wichtig ist Mindset?
Ja, in allen Bereichen eigentlich, ne?
Ja.
Ja, aber beim Thema Babyschlaf, ist es denn so, dass man sagen kann, oder dass es vielleicht auch bei dir so war, dass der meiste Stress auch da wieder durch das Mindset entsteht, weil man vielleicht auch falsche Erwartungen an den Babyschlaf stellt? Oder was glaubst du, war es bei dir damals?
Also ich glaube, dass das Mindset für mich etwas war, was auf jeden Fall mehr Beachtung hätte kriegen sollen, aber auch die Umstände, also persönlich, ich habe es meinem Kind auch nicht einfach gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was heißt das genau?
Ja, also wenn wir einfach mal so Perspektivwechsel haben und mal anfangen, unsere Kinder zu verstehen und einfach mal zu verstehen, wieso schläft mein Kind so, wie es schläft und wieso kommt mein Kind jede Nacht stündlich zum Stillen? Das war bei mir so. Und wenn ich das dann auch wirklich, als ich das wirklich verstanden habe, wie das gekommen ist und wie sich das eingeschlichen hat und was der Grund ist, da habe ich, glaube ich, so verstanden, okay, ich war einfach... Also ich wusste auch einfach nicht, wie ich es anders machen sollte. Und dann, als ich gewusst habe, jetzt gehe ich in die Veränderung, so kann ich mein Kind unterstützen, da war das Mindset-Thema unfassbar groß, weil da hat es wirklich so angefangen, hey, wie so eine Steckdose zu sein, ich brauchte jetzt das passende Kabel da rein, damit es hier funktionieren kann. Und das funktioniert nicht ohne mein Mindset und das funktioniert nicht, ohne dass ich mein Kind verstehe.
Ja, und können wir dann mal direkt in dieses Thema reingehen? Deine Kleine ist jede Stunde aufgewacht?
Ja, jede Stunde.
Und was war dann das Wissen, was du dir angeeignet hast, um dann selbst in die Veränderung zu gehen und den Perspektivwechsel einzunehmen?
Also ich habe erstmal versucht zu verstehen, was ist überhaupt ihr Grund, weshalb sie wach wird. Also ganz viel einfach geguckt, wenn ich mein Kind wäre, weshalb würde ich gerade in diesem Moment wach werden? Und natürlich mit Hinblick noch darauf, was ist überhaupt von der Entwicklung zu erwarten? Was ist entwicklungspsychologisch gerade überhaupt hier Thema? Also wie weit ist mein Kind von seiner eigenen Entwicklung? Und ich bin ja schon Jahre weiter. Also ich habe manchmal die Erwartung gehabt, dass mein Kind die Entwicklung von mir hat, dass es weiß, ich bin ja da, aber mein Kind ist hier ganz unten und das weiß gar nichts. Ja,
ja, und vor allen Dingen haben ja auch kleine Kinder noch gar nicht diese Objektpermanenz. Ne, wenn du aus dem Raum gehst, was ja gerade beim Schlafen teilweise so ist und die Kinder werden wach, dann denken die wirklich, oh Gott, ich bin komplett alleine.
Genau. Und das ist so, die Objektpräferenz ändert sich so in den 6. Monat so ein bisschen. Aber das ist halt nicht, dass sie weg ist, sondern die Wahrnehmung verändert sich so ein bisschen bei den Kindern. Ja. Übrigens auch ein Grund, wenn dich hier gerade jemand zuhört, ganz spannend, weshalb der Babyschlaf bei Kindern, die zum Beispiel von Geburt an super schlafen, auf einmal mit dem 4. bis 6. Lebensmonat auf den Kopf gestellt wird.
Ja, spannend.
Das ist ganz typisch. Das ist wirklich typisch, dass wir auf einmal sagen, oh, es hat so gut geschlafen, was ist passiert? Ja, was passiert ist, ist die Entwicklung, die eine andere Wahrnehmung hat, wo die Objektpermanenz eine andere Rolle spielt, immer noch wichtig ist, aber anders. Einfach, weil wir lernen sollten, dass umso älter unsere Kinder werden und umso mehr sie lernen, auch die Wahrnehmung sich verändert. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn wir ein 3 Wochen altes Baby in den Hochstuhl legen, also in diesem Neugeborenenaufsatz, und wir würden jetzt an der Decke rumfliegen, dann würde das Neugeborene nichts sagen, weil wäre ja okay, also wäre ja normal, hat es ja noch nicht anders erlebt. Machen wir das mit einem 1-jährigen Kind, würde es vermutlich anfangen zu weinen oder panisch werden, weil es gar nicht versteht, was da gerade los ist. Und wieso? Ist ja das gleiche Kind eigentlich, aber unser Kind hat sich entwickelt und nimmt als was ganz anders wahr. Und so ist das beim Babyschlaf tatsächlich auch ähnlich.
Spannend. Das heißt, was du dann gemacht hast, ist, du hast geguckt, okay, wo steht meine Tochter, wie alt ist sie gerade? Und bist dann auf die Suche gegangen nach möglichen Dingen, wieso sie aufwacht. Also ich würde jetzt sagen, sowas wie, ist ihr kalt, hat sie Hunger, hat sie vielleicht einfach nur eine volle Windel oder sind das auch andere Themen?
Also bei uns war das so, dass sich eine Schlafbrücke eingeschlichen hat. Also dass quasi jedes Mal, wenn sie wach geworden ist, immer der gleiche Ablauf war, dass sie wieder einschläft. Das sehr häufig, also jede Stunde, fast jedes Mal, wenn sie irgendeinen Schlafzyklus gewechselt hat, fast. Und ich dann geguckt habe, wie kann ich ihr dann auch anders wieder in den Schlaf helfen?
Was kannst du noch einmal kurz erklären, was eine Schlafbrücke ist?
Ja, eine Schlafbrücke können wir uns so vorstellen, wenn dein Kind nachts wach wird. Und es wird immer gleich wach und du hast immer den gleichen Ablauf. Also quasi wie so eine Brücke, um wieder in den nächsten Schlaf zu kommen.
Also zum Beispiel, mein Kind wird wach und ich gebe die Brust.
Genau.
So wie bei und es schläft dabei ein.
Genau, mein Kind ist wach geworden und sie war müde. Sie hat in vielen Fällen genuckelt bei mir. Sie hat auch getrunken, wenn sie wirklich Hunger hat, aber sehr vielen Fällen genuckelt. Und dann war mir immer so klar, was möchte sie gerade? Klar, für sie war logisch, ich werde wach. Mama gibt mir die Brust, ich schlafe wieder ein. Und wenn sie wach wird und ich gebe ihr nicht die Brust, wie soll sie wieder einschlafen? Weil ihr Leben lang hat es ja immer nach quasi diesem einen Prinzip funktioniert. Und das erstmal zu verstehen, dass es total in Ordnung ist, dass unsere Kinder nicht gleich verstehen, dass auch eine andere Lösung da sein kann, ist doch klar.
Ja. Voll. Und auch da wieder der Perspektivwechsel ist wichtig, weil sonst versteht man es halt als Erwachsener nicht.
Ich muss sagen, Perspektivwechsel ist in meiner Arbeit eine der wichtigsten Sachen.
Ja.
Aber richtiger Perspektivwechsel.
Was heißt das für dich, richtiger Perspektivwechsel?
Ich glaube, wir beide hatten da schon mal drüber gesprochen, dass ich so ein paar Sachen kritisiere in den Ausbildungen, die es gibt. Zum Beispiel das Storytelling. Ich finde Storytelling wunderbar, um einfach auch mal greifbar zu machen, was passiert eigentlich für unsere Kinder. Aber Storytelling ohne zu verstehen, was der Sinn dahinter ist, ist schwierig. Und falsch meine ich damit, das Beispiel, was ich dir auch schon mal gemacht habe, zu sagen, hey, das ist, als wenn du deinem Kind die Klobürste gibst, die nimmst du über Tag auch wieder weg, weil du es nicht willst. Das ist so, als wenn du nachts an die Brust wegnimmst. Wow, stopp. Also das ist komplett falsches Storytelling. Da wird nicht verstanden, was wirklich dahinter steckt. Und da wird den Eltern quasi auch ein bisschen suggeriert, du machst etwas komplett falsch. Und das tun sie so gar nicht. Also sie machen so gar nichts falsch. Und das finde ich so, das ist ein bisschen dann nicht so der richtige Ansatz.
Ja, okay. Und wenn man jetzt festgestellt hat, man hat so eine Schlafbrücke gebaut, unbewusst, und es ist ja unglaublich viel unbewusst, was passiert, gerade wenn man sich nicht beliest, Infos holt oder an seinem Mindset arbeitet, wie kriegt man es denn dann hin, diese Schlafbrücken wieder, sagt man dann, abzureißen?
Naja, also es ist
zu verändern.
Ja, genau, verändern. Also wir lassen diese eine Brücke bestehen, aber wir schaffen doch mal eine zweite. Ja, also wir zeigen einfach nochmal so, hey, es gibt auch eine Alternative. Und dazu ist erstmal wichtig zu wissen und zu gucken, was ist überhaupt das Bedürfnis von meinem Kind? Und das weiß jede Mama eigentlich am allerbesten oder jeder Papa, weil das Bauchgefühl täuscht in der Regel nie. Und wenn man da so ein bisschen Input haben sollte, dann bekommt man den auch. Und dann, wenn wir dann verstanden haben, hey, was ist das Bedürfnis von unserem Kind, was wird da gesehen? Dann können wir gucken, wie könnte es sein, dass wir dieses Bedürfnis auch alternativ anbieten? Also, dass wir zum Beispiel eine andere Brücke erstellen.
Ist es zum Beispiel, Wir hatten das so, bei meiner größeren Tochter, als die ganz klein war, habe ich sie abends immer in der Trage ins Bett quasi gebracht. Also sie ist bei mir in der Trage eingeschlafen und irgendwann war es so, dass ich gesagt habe, okay, es muss jetzt auch mal Hendrik irgendwie es hinkriegen, sie ins Bett zu bringen. Der hat sie dann natürlich auch in die Trage genommen und das war natürlich eine Katastrophe. Also sie hat die ganze Zeit geweint. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir geguckt haben, okay, weil ich glaube, was oft passiert ist, dass man so einen 180-Grad-Dreh macht. Was wir dann gemacht haben, ist, er hatte sie in der Trage, aber ich war dabei. Ich stand dann erstmal daneben. Das haben wir ein paar Tage gemacht. Und dann irgendwann konnte er es auch alleine. Ist das so eine Schlafbrückenveränderung?
Also Schlafbrücke reden wir von allem, was in der Nacht passiert.
Ach, nur nachts?
Genau, nur nachts.
Ach, okay.
Das andere ist quasi die Einschlafsituation, wenn du da Veränderungen schaffst.
Okay, aber ist das der gleiche Mechanismus dahinter, dass man eben nicht von 0 auf 100 geht, sondern also dann nicht die Schlafbrücke komplett wegnimmt, sondern erstmal, so wie du ja gesagt hast, eine zweite dazu geben?
Also das ist jetzt die Frage. Das ist ganz groß gefasst, das Thema. Ich begrenze das mal kurz auf unsere Situation. Ich glaube, das ist gerade am besten, genau, greifbarer. Bei uns war das so, dass meine Tochter zum Nuckeln gekommen ist. Zumindest die ersten zwei Male. Danach hat sie wirklich viel getrunken im Stillen. Und das darf sie super gerne behalten. Ja? Beim Nuckeln habe ich geguckt, was ist eigentlich ihr Bedürfnis dahinter? Nähe, Sicherheit. Nahrung war die Frage. Ich war mir eigentlich sicher, ist es nicht, weil sie zweimal genuckelt hat. Und jeder, der mal mit Dauerstillen zu tun hatte, der weiß so, ah, diesen Moment kenne ich. So einmal nuckeln, umdrehen, weiterschlafen. Und da habe ich dann geguckt, wie kann ich ihr dieses Bedürfnis von Nähe und Sicherheit auch dann geben, wenn ich die Brust nicht habe. Und dieses kurz dieses Bewusstsein zu haben, ich nehme meinem Kind nichts, ich zeige einfach nur eine Alternative, ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste. Weil häufig begegne ich dann Eltern und ich selber habe auch gedacht, nehme ich meinem Kind etwas? Und das tue ich nicht. Ich schaffe neue Möglichkeiten. Und das hat uns so geholfen.
Und auch da wieder, es ist das Mindset-Thema, wie du die Dinge bewertest. Entweder du nimmst ihr etwas weg oder du gibst ihr etwas Zusätzliches dazu. Und klar, wenn du davon ausgehst, du nimmst deinem Kind was weg, fühlt sich das als per se erstmal schlecht an. Ja. Na, obwohl du ja eigentlich was Gutes tust.
Ganz viel, wenn wir auch gerade bei dem Thema sind, hat auch mit eigenen Glaubenssätzen zu tun. Was habe ich selber gelernt als Kind? Wie bin ich vielleicht auch groß geworden und möchte es unbedingt anders machen? Oder welchen Glaubenssatz habe ich ganz tief in mir verankert, den ich übertrage auf diese Situation? Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles eine Rolle spielt im Elternsein.
Das heißt, ist es so, dass beim Thema Babyschlaf es eigentlich eher um die Eltern geht und nicht um die Kinder?
Also ich arbeite nie am Kind. Es ist nie das Kind, was die Probleme macht. Es sind aber auch nie die Eltern. Es ist eher so, dass wir gucken sollten, was braucht mein Kind, um das zu schaffen. Und unsere Kinder sind eigentlich, ich sag mal, relativ in Anführungszeichen einfach gestrickt, wenn man sie einmal versteht. Und da können wir natürlich bei den Kindern gucken. Und dann ist natürlich die Sache, dass die Umsetzung nicht beim Kind liegt, weil wir brauchen unserem Baby nicht sagen, leg dich jetzt mal hin, alles gut, heute schaffst du es auch so. Jetzt als Beispiel, das ist ganz runtergebrochen. Sondern dann liegt die Umsetzung bei den Eltern. Und na klar, da spielt vieles eine Rolle, auf jeden Fall. Wenn ich mir unsicher bin oder eben ganz viel Verankerung in mir habe, dann ist das, kann das in meiner Umsetzung eine Hürde sein.
Ja. Okay, wenn wir jetzt mal auf dieses Verstehen-Thema eingehen, also wir müssen die Babys erstmal verstehen, kannst du vielleicht, weiß ich nicht, Merkmale oder bestimmte Phasen vom Babyschlaf erklären so ein bisschen?
Ja, also generell eher so ein Schlafzyklus. Der Schlafzyklus ändert sich von einem Neugeborenen. Die ersten Wochen ist der noch mal ein bisschen anders. Ich erkläre mal den grundsätzlichen Zyklus, der so nach ein paar Wochen kommt. Das ist so, dass wir erstmal in die leichtere Phase kommen, dann in die Tiefschlafphase rutschen. Und wir haben immer wir denken immer, so eine Tiefschlafphase würde ewig dauern. Das ist gar nicht so. Die begrenzt sich auf wenige Minuten. Und danach gehen wir wieder in die leichtere Schlafphase. Und wenn wir uns das mal wie so ein Uhrwerk vorstellen, dann sind wir, wenn wir so wieder oben ankommen, schlagen wir eine neue Stunde. Und so ist das. So fängt da wieder ein neuer Schlafzyklus an. Und wenn ich euch mal gerade ein Beispiel gebe, ihr habt das ja auch. Also wir Erwachsenen haben ja auch Schlafzyklen. Wir kriegen das nicht so mit, aber es gibt Momente, in denen wir das auch mitbekommen. Und zwar, wenn wir in einem fremden Hotel schlafen oder gerade am Zelten waren oder wo auch sonst geschlafen haben, dann wachen wir meistens nicht am nächsten Tag auf und sagen, ich habe 1A, prima, super gut geschlafen. Sondern in vielen Fällen ist es so, ja, ich habe geschlafen, aber so richtig erholsam, weiß ich nicht, war es jetzt nicht unbedingt. Und das ist der Moment, in dem unsere Schlafzyklen gegriffen haben. Ja, und zwar werden wir unbewusst beim Wechsel der Schlafzyklen wach, weil wir uns in diesem Ort, in dem wir gerade sind, nicht sicher fühlen. Und wir wachen gar nicht so bewusst auf wie unsere Kinder, aber wir unbewusst drehen wir uns und machen so ein Check-up und schlafen dann weiter. Und in dem Sinne kommen wir gar nicht in diese Verknüpfung von vielen Schlafzyklen, die wir zu Hause haben. Und das ist was zum Beispiel, auch wir haben das, ja, dass wir diesen Schlafzyklus, dieses unbewusste kurze Sicherheitscheck immer noch haben.
Und das ist ja den meisten gar nicht bewusst, wie du schon gesagt
überhaupt
hast.
Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht.
Was setzt man sich denn mit seinem eigenen Schlaf auseinander?
Genau, weil das für uns so normal ist, ja, weil wir vom Bewusstsein viel weiter sind. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, verstehen oder diesen Babyschlaf zu verstehen, um erstmal zu gucken, wir verstehen ihn, um dann Veränderungen schaffen zu können.
Okay, das heißt, Babys wachen einfach dann in den, wenn so ein Zyklus vorbei ist, richtig auf, oder wo ist da der Unterschied?
Ja, sie beginnen quasi nach einem Schlafzyklus den nächsten. Und je nach Schlafdruck, je nach Müdigkeit kann das sein, dass sie nach einem wach werden, kann auch sein, dass sie mehrere verknüpfen oder dass sie eben wach werden und, ich sag mal, eben Mama, Papa eingeschlafen sind, sie werden wach, gesehen, Mama, Papa liegt da, schlafen direkt weiter und wir kriegen das gar nicht mit. Also wenn sich nicht so viel an der Schlafumgebung ändert, schaffen sie meistens in die nächste Schlafphase zu kommen oder weitere zu verbinden. Ändert sich viel, kann es sein, dass sie wacher werden. Ganz typische Wachzeiten in der Nacht sind so 10 Uhr, 11 Uhr, 1 Uhr, 3 Uhr, 5 Uhr. Das ist so quasi im 2-Stunden-Rhythmus und das ist da, wo die wirklich leichteren Schlafphasen kommen. Dazwischen können sie meistens relativ gut verknüpfen.
Spannend. Und das ändert sich dann mit der Zeit?
Nee. Das ändert sich, wenn wir gucken einfach, entweder das ist für uns total okay, dass wir sagen, wenn ich dreimal die Nacht wach werde, jetzt nur als Beispiel, bin ich total happy damit mit einem 3 Jahre alten Kind, dann ist das doch super, oder mit einem 2 Jahre alten Kind, wie auch immer. Wenn ich aber sage, oh, ich würde mein Kind da schon unterstützen, weil, naja, ich weiß ja, es braucht gerade vielleicht mit 2 aktuell in unserem Fall nichts mehr, aber es wird trotzdem wach, dann sollten wir anfangen zu gucken, hey, was sind die Gründe, weshalb dein Kind wach wird? Weshalb wacht dein Kind wie du in einem Hotel auf, nur dein Kind bewusster? Und wie können wir diese Sicherheit schaffen, dass der Kind in den nächsten Schlafzyklus kommt? Und Vorsicht, bevor das falsch verstanden wird, Sicherheit hat unser Kind auch, wenn wir dabei sind. Ja, also nicht, dass wir jetzt denken, okay, ich kann meinem Kind keine Sicherheit bieten. Auf gar keinen Fall. Das hat nichts damit zu tun. Es hat ganz viel einfach mit dem Unterbewusstsein zu tun.
Spannend.
Ja.
Was mir gerade einfällt, wir hatten tatsächlich auch diese Nacht eine katastrophale Nacht.
Schön.
Das lag einfach daran, dass Lilly, meine Größere, die war plötzlich hellwach und war dann, weiß ich nicht, ob eine Stunde oder zwei wirklich wach.
Ja.
Ist das, woran kann sowas liegen?
Das sind Wachphasen. Wachphasen können beim Zahn auftauchen. Gerade wenn die Kinder älter sind, wir haben sonst mal so ein Bild, dass wenn Zähne kommen, dass sie schreiend wach werden. Das ist vielleicht in den ersten Monaten so. Umso älter unsere Kinder werden, umso weniger ist das so. Dann kann es aber auch darin liegen, dass zu wenig Tagschlaf da war oder zu spät. Also ich weiß nicht, wie alt ist Lili jetzt?
Die wird jetzt nächsten Monat 3.
Oh.
Und die macht halt in der Krippe keinen Mittagsschlaf mehr.
Genau, und dann kann es zum Beispiel sein, dass das ein super anstrengender Tag war und Lilly diesen Mittagsschlaf unfassbar gebraucht hätte oder zumindest einen kleinen Nap am Nachmittag, das nicht gepackt hat und dadurch wie so in so eine Übermüdung gerutscht ist, Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet wird und das wird von unseren Kindern in der Nacht stückartig ausgeschüttet. Ja, also es ist nicht so, dass sich das wie, sag mal, so langsam reduziert, sondern es ist wie so eine Welle. Immer kommt mal so eine hohe Welle und dann wird das ausgeschüttet und es kann ganz blöd laufen, dass so eine hohe Welle gerade kommt, wenn sie wacher wird. Und dann findet sie einfach nicht so schnell wieder in den Schlaf.
Ach, spannend.
Genau. Dann dauert das immer so ein bisschen, bis der Schlafdruck wieder da ist.
Mhm. Spannend. Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, es hören ja viele Schwangere den Podcast und frisch gebackene Eltern, kannst du irgendwie nochmal so grob ein Bild skizzieren, wie sich der Babyschlaf in den ersten, weiß ich nicht, im ersten Jahr verändert? Kann man sowas?
Ja, also es gibt, man kann es nicht so ins Detail machen, aber wir können schon grob sagen, wie der Babyschlaf sich verändert. In den ersten Wochen ist das grundsätzlich erstmal so ankommen lassen. Kuscheln, was das Zeug hält, ankommen lassen. ihr könnt gar nichts falsch machen. Also ich werde ganz oft gefragt, oh Gott, mein Baby kommt bald, was kann ich falsch machen? Gar nichts, kuschel die Welt gesund, sag ich mal.
Ja, wahrscheinlich, wenn man das nicht macht, macht man einiges falsch, ne? Wenn man das Baby einfach liegen lässt.
Ja, wenn Babys damit super zufrieden sind, dass sie liegen gelassen werden, das gibt's ja auch. Und das Feine ist, dann würde ich jetzt nicht immer sagen, ich muss mein Kind unbedingt jedes Mal hochnehmen oder jedes Mal an mir dran drücken. Aber wenn unsere Kinder das nicht wollen, dürfen sie das. Und wir dürfen auch einfach sagen, hey, vielleicht macht mein Kind das eigentlich mit, aber ich möchte das gerade gar nicht.
Ja.
Ich auch gerade erstmal als Mama ankommen und kuscheln. So eine Mama war ich. und dann ist es so, dass meistens so um die 6. bis 10. Lebenswoche merken wir, dass es abends unruhiger wird, weil die Wahrnehmung sich verändert. Und wenn das so ist, dass es so um die 6. bis 10. Lebenswoche abends unruhiger wird, weil wir zum Beispiel unsere Kinder noch mit auf dem Sofa hatten, war bei mir immer so, also meine Babys, als sie klein waren, hatte ich immer noch lange mit mir zusammen auf dem Sofa abends liegen. Dann ist der Punkt, wo wir mal gucken könnten, okay, ist das immer zu einer gewissen Zeit? Weil dann kann ich mal gucken, ob ich mein Kind eventuell zu dieser Zeit mal in eine reizärmere Umgebung bringen kann. Denn das sorgt in vielen Fällen dafür, dass wir keine Wein- und Schreiphasen am Abend haben. Wenn wir wirklich dann gucken, dass wir da einfach merken, hey, mein Kind wird unruhiger, vielleicht lege ich mich mit meinem Kind hin, vielleicht mache ich es gerade einfach mal so ein bisschen reizärmer, wie auch immer, oder biete ein Schläfchen an. Das ändert sich wirklich in den Wochen so langsam. Und dann ist es einfach so, dass der so ab dem 3. bis 4. Lebensmonat ist so der nächste Meilenstein, so eine Art Entwicklungsschub kommt. Und da die Wahrnehmung sich verändert, ich habe ja gerade schon mal angedeutet, zwischen dem 4. bis 6. ist es so, dass selbst gut schlafende Kinder auf einmal nicht mehr so gut schlafen können. Und das liegt einfach daran, weil sie dann nochmal merken, die Symbiose zwischen Mama und mir waren in den ersten, oder meinem Elternteil und mir waren in den ersten Wochen sehr stark. Immer da, wo ich war, waren sie auch. Das war mir klar. Das heißt, selbst wenn unsere Kinder wach im Bett lagen und sie relativ eigenständig hätten einschlafen wollen, sie haben immer gedacht, dass wir dabei sind, ob wir rausgegangen sind oder nicht. Deswegen haben sie nicht darauf reagiert. Das ändert sich eben in dem Alter. Und dann kann es sein, dass sie merken, okay, stopp, die lag doch gerade neben mir und jetzt nicht mehr. Was ist hier passiert? Ja? Und dass sie dann auf einmal unruhiger werden können in der Nacht. Ganz normal, ganz typisch. Dann, um weiterzugehen, ist so um den 8. bis 9. Lebensmonat. So, ich sag mal, mit der nächsten Entwicklung, der motorischen Entwicklung, dem Krabbeln, kann es sein, dass unsere Kinder auch mal so ein paar Turnübungen machen, in den Vierfüßler gehen, sich vor- und zurückwippen. Gerade wenn sie das am Abend haben, würde ich immer empfehlen, den Abendschlaf so 10, 15 Minuten später anzubieten und die Kinder vorher mal zeigen zu lassen, was sie so alles können. Dann ist es meist in der Nacht weniger. Da stellen sie dann auch oben auf 2 Schläfchen, häufig. Und dann ist der nächste Entwicklungsschub mit 1 Jahr, mit 1,5. Das heißt, mit 1 Jahr kommt das Laufen langsam. Bei manchen Kindern eher, bei manchen später. Das ist ja so eine ganz grobe Aussage von mir. Da ist es dann nochmal so, dass wir Zeit verändern können, weil sie länger wach bleiben können. Ja, mit 1,5 kommt das Reden. Da auch nochmal Zeit verändert, weil da quatschen sie super gerne alles, was sie so Neues gelernt haben an Wörter vor dem Schlafen. Das dürfen sie auch. Ja, das war so ganz grob runtergebrochen. Die ersten
Super. Ja. Ich glaube, das hilft schon viel. Also, weil auch da ist, glaube ich, dieser Punkt der Wahrnehmung sehr, sehr wichtig. Ne? Und klar, Babys, ich weiß gar nicht, wie viel können die sehen nach der Geburt? Nur ein paar 30 Zentimeter oder so. Ne? Alleine, was das Sehen angeht, ist das ja schon was völlig anderes. Und die Wahrnehmung an sich, also wirklich auch körperlich, ist ja, da kann man sich ja gar nicht mehr reinversetzen. Das weiß man ja irgendwie kaum. Was würdest du denn sagen, ist so der größte Leidensdruck der Eltern, wenn die zum Beispiel zu dir in ein Coaching kommen?
Entweder Paarbeziehung, dass die wirklich sagen, ich habe nichts mehr von meinem Partner oder meiner Partnerin, weil wir nur noch, weil sich alles nur noch um das Thema Babyschlaf dreht und wir gar keine Zeit mehr für uns haben. Oder dass ganz oft sitzen Mütter bei mir im Coaching, dass die sagen, ich kann nicht mehr, ich habe einfach keine Kraft mehr, ich kann den Alltag nicht mehr stemmen, ich will das alles nicht mehr, ich komme so oft im Alltag an meine Grenzen und bin nicht mehr fair quasi in vielen Situationen, in denen ich gerne fair wäre, einfach weil ich das nicht leisten kann. Ja.
Und glaubst du, das liegt daran, dass die Erwartungen zu hoch sind an den Babyschlaf, wie es sein soll in deren Augen, oder weil sie einfach Schlafmangel haben oder sowohl als auch oder was völlig anderes?
An erster Linie, weil sie Schlafmangel haben. Wir haben ja gerade schon gesagt, das ist eine ganz schöne Foltermethode und das stimmt. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung. Das ist wahnsinnig. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich vor 4 Jahren, ich würde mich nicht wiedererkennen. Also wirklich nicht. Auch, ich weiß so, Nee, das war eine Zeit, die ich auch nicht nochmal erleben möchte, nicht weil ich nicht nochmal diese Zeit mit meinem Kind erleben möchte, mein Kind war wunderbar, aber sondern weil ich einfach so stark an meine Grenzen gekommen bin. Deswegen würde ich in erster Linie auf jeden Fall sagen, weil da einfach Kapazitäten fehlen durch den Schlafmangel, durch den auch nicht vorhandenen Schlaf. Und in zweiter Linie, wenn man das anfängt, dann natürlich auch zu sehen, hey, ich brauche nicht die Erwartung haben, dass wenn ich Veränderung schaffe, mein Kind das sofort annimmt, weil da ist die hohe Erwartung, sondern die Erwartung zu haben, hey, auch mein Kind darf sich in neue Situationen einfinden. Bis ich als Elternteil die Entscheidung getroffen habe, ich hole mir Hilfe im Thema Babyschlaf, vergeht eine Zeit. Und die Zeit räume ich mir als Elternteil ein, aber ich räume nicht meinem Kind die Zeit ein, zu sagen, von Veränderung bis annehmen dauert das auch bei dir.
Und ja, und ich finde, sich erstmal Hilfe zu holen, ist auch nur der erste Schritt zum Thema Veränderung. Und wir wissen ja alle, dass Veränderung nicht schnell funktioniert. Das wäre großartig, weil dann hätten wir alle unseren Traumkörper, wir hätten alle ein unglaublich tolles Mindset oder hätten unseren Traumjob. Ja, aber weil Veränderung eben so, so schwierig ist, fangen ja die meisten erst gar nicht an. Oder wie zum Beispiel es an Silvester ist, wir nehmen uns vor, jetzt jede Woche zum Sport zu gehen, das schaffen wir dann 2 Wochen und dann ist es wieder vorbei. Und ich finde es auch total spannend, weil nur weil ein Elternteil gesagt hat, er möchte jetzt die Veränderung, hat man ja die Sicht des Babys noch gar nicht.
Ja, und wir dürfen auch manchmal nicht vergessen, dass für unser Kind hat so vieles sein Leben lang funktioniert. Auch wenn es erst ein paar Monate war, es kennt es einfach nicht anders. Und dann kommen wir mit einer Sache um die Ecke und sagen, so, jetzt klappt das aber. Ich hatte einen Papa vor 2 Wochen im Telefonat, der sagte mir, nee, wenn das auch ein zweites Mal nicht klappt, dann klappt das nicht. Da habe ich zu ihm gesagt, dann wird das nicht klappen. Das kann ich dir sagen, weil du räumst deinem Kind nicht die Zeit ein, eine neue Situation kennenzulernen und diese Erwartung zu haben, dass wir nach dem zweiten Mal unser Kind sagt, finde ich super, finde ich ganz klasse, mache ich mit. Das brauchen wir nicht haben. Das habe ich an uns Erwachsenen nicht mal.
Und das könnte ich mir vorstellen, ist dann auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Weil wenn man da so rangeht, hat man ja auch den Druck, es muss jetzt klappen, das kriegen die Babys ja mit, weil was Babys unglaublich gut können, sind Emotionen lesen. Ja. Und wenn der Papa unter Druck steht, weil er will, dass das beim zweiten Mal funktioniert, ja, wie du schon sagst, dann wird das nicht klappen.
Selbsterfüllende Prophezeiung hat auch ganz viel damit zu tun, Spiegelneuronen. Also klar, es ist so, dass wenn ich glaube, wir hatten da auch schon darüber gesprochen, habe ich auch gesagt, entspannte Eltern machen keine entspannten Kinder, aber wenn ich in eine Situation reinkomme und ich nehme mir ganz stark vor, das klappt sowieso nicht, und ich gehe gestresst in diese Situation rein, dann stelle ich mir manchmal die Frage, wenn jetzt unser Partner oder unsere Partnerin bei uns abends ins Zimmer kommt und er wird auf einmal ganz hektisch, atmet schnell und ohne dass wir ein Wort geredet haben, weiß ich, da stimmt was nicht. Und ich kann mich nicht einfach umdrehen und schlafen. Wieso also sollte unser Kind, wenn wir ganz hektisch da reingehen und uns denken, das wird sowieso nichts, wieso sollte unser Kind sich einfach sagen, alles klar, schon easy, die Person, der ich am meisten vertraue, die ist gerade hektisch, aber ich bin in Sicherheit. Nee, so funktioniert das nicht. Also da spielt das Spiegelneuron eine ganz große Rolle. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, dass wir, so wie du das gerade schon sagst, dass uns manchmal so eine selbsterfüllende Prophezeiung auch sagen, dass wir sagen, das wird sowieso nichts. Oder wie der Papa in dem Fall, wenn das nach dem dritten Mal nicht klappt, wird das nichts. Und das dann manchmal verdammt schwierig wird.
Ja, und ich finde, da merkt man halt auch, der Satz entspannte Eltern, entspannte Kinder stimmt nicht. Der Umkehrschluss aber schon. Angespannte Eltern, angespannte Kinder.
Ja, weil auch ein Überlebensinstinkt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, total.
Das ist wichtig.
Ja, was ich mich jetzt frage ist, warum ist es bei einigen so, dass extremer Schlafmangel herrscht und bei anderen ist das nicht so?
Wie meinst du das?
Also zum Beispiel das, was du erzählt hast, dass deine Kleine jede Stunde wach geworden ist, dass du echt komplett neben der Spur warst. Ich kenne das bei einigen von meinen Freundinnen. Ich selbst hatte das aber nicht.
Ja.
Und ich kenne genauso viele Freundinnen, die hatten das auch nicht. Natürlich ist auch meine Kleine, die wird ständig wach, aber halt nicht jede Stunde, was echt nochmal ein Unterschied ist, ob die jede Stunde wach werden oder alle 2-3 Stunden. Mhm. Also ist das etwas, was einfach durch die Schlafsituation entsteht, durch die Kinder, durch die Eltern? Gibt es da so ein...
Ich glaube, das ist ganz schwierig zu sagen. Zum einen ist es natürlich, wie viel Schlaf wir selber benötigen. Also wenn ich jetzt grundsätzlich vor den Kindern jemand bin, der super viel, super lange schläft dann runtergebrochen werde auf 2 Stunden Nachtschlaf, schwierig. Die Umstellung passiert ja auch gleich. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn ein Kind stündlich kommt oder wenn ein Kind 2-stündig kommt. Und selbst das kann super anstrengend sein. Also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Das kann man nicht so irgendwie gegenüberstellen. Das ist einfach von Elternteil zu Elternteil anders. Ich habe auch Elternteile, da wird das Kind einmal wach und braucht abends lange zum Einschlafen, die mir sagen, ich kann das so nicht mehr. Ich kann das einfach so nicht mehr. Und das ist total legitim, das zu sagen und dann zu sagen, hey, dann gucken wir jetzt einfach mal, woran liegt das? Weil eine einstündige Einschlafbegleitung brauchen wir nicht unbedingt. Das geht doch deutlich schneller, wenn wir einfach gucken, wo ist da die richtige Zeit? Was sind so kleine Rädchen, die wir da für unser Kind vereinfachen können? Und wenn dann alle entspannter da rausgehen, dann ist es das Richtige.
Mm, ja. Du hast jetzt vorhin von dem Vater gesprochen, der die hohe Erwartung hatte, nach 2 Malen soll das Kind sich verändert haben. Was gibt's noch für hohe Erwartungen?
Oh, schwierig. Was gibt's für hohe Erwartungen? Für hohe Erwartungen gibt's, dass nur ein Elternteil das leisten muss. Also, dass zum Beispiel, egal ob wir von Alleinerziehenden reden, dass zum Beispiel ein Part das macht und der andere Part, dem ist das alles ganz egal. Und dann badet man das aus, wenn das Kind wiederkommt. Das ist tatsächlich nur ein Babyschlaf. Also, zieht sich auch manchmal. Oder, dass ein Elternteil sich zurücklehnt und sagt, du machst das schon. Aber auch Veränderungen sind anstrengend. Das darf man auch so sagen. Und ich glaube, das sind auch sehr hohe Erwartungen untereinander. Und dann halt die hohen Erwartungen, die ich gerade schon habe, dass das alles sofort klappt. Dass unser Kind das sofort annimmt, dass wir nach 2 Wochen super schlafendes Kind haben. Das schaffen wir, wenn wir nicht mit Blick auf unser Kind handeln. Wenn wir aber mit Blick auf unser Kind handeln, was für mich zwangsläufig so sein sollte, dann kann das auch mal ein bisschen länger dauern.
Okay, da sprichst du jetzt wahrscheinlich dieses Phänomen an, Kinder einfach mal schreien zu lassen.
Ja, auch.
Weil dann machen die ja relativ schnell einen Shutdown und lernen einfach, dass sie keine Hilfe bekommen und sind deswegen halt leise.
Genau, also davon bin ich absolut gar kein Fan von der Fernmethode. Ja. Das ist, hat eher was mit resignieren zu tun. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass wenn unsere Kinder weinen und unsere Kinder dürfen weinen, dass sie bei der Fernmethode alleine weinen. Wenn unsere Kinder etwas haben, etwas bedrückt, dann dürfen sie lernen, dass sie Emotionen zeigen dürfen. Bei uns dürfen sie zeigen, da wo sie sicher sind. Niemals ohne uns und niemals, dass wir sagen, wenn du das machst, lasse ich dich alleine. Das sind 2 völlig verschiedene Türen. Und das gibt
ja, eins hat mit Sicherheit zu tun und eins halt eben mit genau dem Gegenteil. Und um eine sichere Bindung zu bekommen, brauchen Kinder was? Die brauchen Sicherheit.
Auf jeden Fall. Und da erlebe ich manchmal auch, dass das zum Beispiel für Eltern auch schwierig ist, Weinen auszuhalten. Also auch zu sagen, mein Kind darf gerade Emotionen zeigen, weil das wird ganz häufig damit verkörpert, dass etwas nicht stimmt, dass ich etwas nicht richtig mache als Eltern, dass irgendetwas ja falsch läuft. Und das ist nicht so. Definitiv ist das nicht so. Wir müssen einfach verstehen, dass Emotionen dazugehören, dass das ein Kommunikationsmittel unserer Kinder ist und in den ersten 1,5 ausschließlich das Kommunikationsmittel ist. Und wenn jemand mir Veränderungen von jetzt auf gleich vor die Tür legt, dann hinterfrage ich das. Ja, ich rede mit demjenigen, ich versuche das zu verstehen. Und unser Kind macht das genauso. Es fängt an zu weinen, weil es das darf. Und wenn es dann merkt, ich werde hier alleine gelassen, werde ich fallen lassen. Ich bin nicht in Sicherheit. Diese Neuerung scheint nicht okay zu sein. Wenn ich immer merke, meine Eltern sind da und alles von mir wird gesehen, ja, auf mich wird eingegangen, ich werde genommen, so wie ich bin und ich darf, wir dürfen uns hier einfach einspielen, ist das was ganz anderes, was ganz, ganz anderes. Ohne dass eben dabei ein Bedürfnis übersehen werden sollte.
Ja, und da finde ich, bei dem Thema Weinen merkt man auch wieder, wie wichtig das eigene Mindset ist. Weil wenn ich davon ausgehe, mein Kind weint, dann bin ich eine schlechte Mama, weil ich die Bedürfnisse nicht befriedigen kann, weil ich nicht weiß, was los ist und so weiter. Da komme ich ja in so einen Teufelskreis rein. Während wenn ich sage, okay, hey, so wie du es gerade so schön gesagt hast, mein Kind darf weinen, das ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass das sich ausdrückt. Das kann ja am Anfang noch nicht viel. Und man das eher mit Wohlwollen sieht, feinfühlig reagiert und sagt, hey, komm, wir kriegen das schon gemeinsam hin, wir gucken mal, ist man ja auch wieder viel flexibler, probiert wieder viel mehr Sachen aus. Ich weiß noch, als Lilly ganz klein war, war Hendrik eher so, der war immer super gestresst, wenn sie geweint hat. Und der hat dann immer ständig genau das Gleiche gemacht. Der hat nicht geguckt, ob sie vielleicht eine volle Windel hat oder ob sie vielleicht Hunger hat, sondern der hat dann einfach mechanisch immer wieder sie gewippt oder weiß nicht, was auch immer. Aber er hat nicht flexibel reagiert und geguckt, okay, was könnte es sonst sein? Und das ist ja genau das. Wenn wir gestresst sind, dann sind wir nicht mehr flexibel, dann können wir nicht mehr gucken, was wollen die Kinder eigentlich, was brauchen die, sondern man ist so gefangen in so einem negativen Mindset, dass man ja eigentlich nur noch das Gleiche macht und nicht vorankommt.
Ja, und ich finde mittlerweile, dass Elternsein heutzutage, und das thematisiere ich ganz oft bei mir auf dem Kanal, ist ein Elternsein, das dieses Mindset unterstreicht, weil wir uns versuchen zu vermitteln, was man machen muss, damit man perfekte Eltern ist. Und da sind wir schon beim Wort, ich hasse dieses Wort perfekte Eltern. Man ist perfekt, wenn man unperfekt ist. Und jeder darf fallen.
Ich finde, es geht schon los mit gute Eltern. Auch scheiße. Weil gute und schlechte Eltern sind Extreme. Und es wird niemanden auf dieser Welt geben, der immer zu 100% eine gute Mama ist. Sondern wir alle haben Phasen, wo wir müde sind, wo wir nicht so reagieren, wie wir wollen. Wir alle haben Phasen, wo wir von unseren Kindern getriggert werden. Und wenn wir da nicht genauer hinschauen, dann triggern die uns da auch immer wieder, wahrscheinlich bis die 50 sind. Ja. Das heißt, dieses, also perfekt ist ja sowieso utopisch in allen Lebensbereichen. Aber ich finde gerade auch, alleine sich selber zu labeln und zu sagen, hey, ich bin eine gute Mama oder ich bin eine Rabenmutter, das finde ich schon total gefährlich.
Ja, und ich finde, das ist einfach heutzutage so, dass jeder meint, er wüsste es besser. Es gibt Ratgeber sind gut. Ich finde, in jedem Buch kann man etwas lesen und in jedem Buch gibt es immer wieder Seiten, die man überlesen sollte. Ja, weil das verdammt wichtig ist für meine eigene Rolle als Elternteil. Und das unterstreicht dieses Mindset, dass wir schnell das entwickeln, was du sagst, dieses so, mich stresst das alles, weil ich habe diese Erwartung. Welche Erwartung? Die Erwartung, die uns die Gesellschaft vorgibt, das ist ein bisschen viel. Also das ist ein bisschen schwierig, alles zu leisten. Und ich glaube, nee, ich kann da von mir sprechen, weil beim ersten Kind hatte ich ein ganz großes Mindset, so wie du das gerade angesprochen hattest. Und mit der Zeit und auch mit dem zweiten Kind hat sich das so aufgelöst, weil ich viel daran gearbeitet habe. Und das war wichtig. Das war für mich eines der wichtigsten Sachen. Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde, ich sag's immer wieder, aber kommt halt immer wieder auf den Punkt zurück. Unsere Kinder sind Spiegel von uns, die zeigen uns einfach nur, an welchen Themen dürfen wir auch arbeiten.
Ja, und ich finde auch, weil wir gerade dabei sind zum Thema Kindern und auch Fehler zu machen, es ist okay, Fehler zu machen, es ist total normal, das hat jeder, wenn man das nicht zugibt, es ist so. Und es ist wichtig, dass unsere Kinder das mitbekommen, weil wenn ich als Kind nur mitbekomme, dass meine Mama oder mein Papa oder meine Elternteile, wie auch immer, immer perfekte Leistung bringen, dann erwarte ich das auch von mir, weil ich sehe ja gar nicht, dass etwas ist. Ich lerne keine Emotionen, kenne ich nicht, wie jemand anders sich entschuldigt vielleicht sogar. Und es geht nicht darum, dass unsere Kinder sich schon entschuldigen können, sondern einfach dieses mitbekommen. Wenn ich aber als Elternteil an meine Grenzen komme und ich vielleicht gerade gemerkt habe, boah, es war total unfair, was ich gesagt habe. Ich habe impulsiv gehandelt oder aus welchen Emotionen heraus auch. Und ich gehe danach auf mein Kind zu und sage, hey, das war nicht okay von mir, das tut mir leid. Das ist mir gerade irgendwie zu viel geworden. Was lernt denn mein Kind daraus? Es lernt, dass es nicht okay war, dass ich so gehandelt habe. Es lernt, dass sich zu entschuldigen total in Ordnung ist. Und es lernt, dass ich Blick auf mein Kind habe. Und es lernt, dass Gefühle total normal sind.
Ja, auch die unangenehmen. Ja. Und gerade beim Thema Fehler ist, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, wo macht man denn keine Fehler? Bei Dingen, die man... Was?
Nirgendwo.
Also wo? Naja, doch, vielleicht sowas total Stupides wie, keine Ahnung, ich will was trinken, mach eine Flasche auf, so, weil ich das schon tausendmal gemacht habe. Also doofes Beispiel, aber man macht da keine Fehler, wo man einfach sehr, sehr sicher ist in dem, was man tut, weil man das schon 50.000 Mal gemacht hat.
Ja,
und das überall.
Und das hast du schon 50.000 Mal gemacht, hast vielleicht ein, zwei Mal gemerkt, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und hast dann automatisch beim nächsten Mal anders gemacht. Du hast
genau.
Schon mal eine Flasche geöffnet und die ist umgekippt und hast dann gemerkt, oh Mist, ich muss die besser mit beiden Händen festhalten.
Genau, und der Punkt ist ja der, eine Flasche richtig festzuhalten und aufzuschrauben, ist ja was völlig anderes als Kinder großzuziehen, Kinder zu bekommen. Und ich finde, Fehler macht man zwangsläufig, wenn man wächst. Und jedes Paar, jede Frau, jede Schwangere, jede angehende Mama, jede Mama wächst jeden Tag, weil jeden Tag ist man mit Situationen konfrontiert, die man vorher einfach nicht hatte. Bedeutet im Umkehrschluss, du wirst sowieso Fehler machen. Und jetzt auch da wieder ist es die Frage, mit was für Mindset gehst du daran? Sagst du, Fehler sind schrecklich und ich darf die nicht machen und mein Kind darf das nicht sehen? Oder machst du es eben genau andersrum, dass du sagst, hey, Fehler sind eigentlich Lerngeschenke, weil ich kann hingucken, was ist nicht so gut gelaufen, damit ich es in der Zukunft besser machen kann.
Ich finde das ganz spannend, was du gerade sagst. Ich habe gestern zu meiner Freundin gesagt, weil ich habe vor ungefähr 5 Jahren meinen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt, fast genau. Und dann hatte sie noch gesagt, boah, hast du das vor 5 Jahren vorgestellt, dass du hier sitzt, mit Hausmann, 2 Kindern mittlerweile. Und da habe ich gesagt, nee. Und hättest du mir vor heute 5 Jahren gesagt, dass ich es schaffe, morgens 2 Kinder fertig zu machen, mich selber fertig zu machen, die wegzubringen auf die pünktlich in der Arbeit.
Vor allen Dingen im Winter fertig zu machen.
Im Winter, oh ja. Im Winter, wenn es war. Und dass ich trotzdem und nebenbei schaffe, den Haushalt mal mehr und mal weniger zu machen, vielleicht auch mal gar nicht, dann hätte ich dir gesagt, ich wäre vollkommen überfordert gewesen mit der ersten Sekunde. Aber es ist so schön, dass ich da reingewachsen bin. Ja, ich bin genau. Jetzt mit meinem Kind angefangen, habe so ein paar Mal gemerkt, was nicht so gut läuft, habe es dann besser gemacht und habe dann erst das zweite bekommen. Es kam so alles nacheinander. Und da hat meine Oma mal einen ganz, ganz schönen Satz gesagt. Da sagte sie so, na, ist doch gar nicht so einfach mit den Kindern manchmal. Ne? Da war ich so, oh ne, Oma, ganz ehrlich, ich habe mir das Elternsein manchmal so viel leichter vorgestellt. Wie so auf dem Spielplatz wippen den ganzen Tag im Sonnenschein. Und da sagte sie, ach Vanessa, weißt du, was das Schöne ist? Du wächst langsam rein und das ist auch gut so.
Ja.
Das war so schön.
Und auch das ist es ja, man kann nicht schnell wachsen.
Ja.
Es geht nicht. Und auch da, man wächst mit seinen Aufgaben. Und es gibt ja auch Zwillingsmamas oder Drillingsmamas oder ne, wie auch immer, noch mehr Kinder. Und auch die, natürlich haben die einen, ich glaube, einen krasseren Start, weil es nicht nur eins ist, sondern zwei. Aber auch die wachsen ja mit ihren Aufgaben.
Ja. Meine Oma ist so eine, die hat Zwillinge.
Was ist deine Oma?
Meine Oma hat Zwillinge bekommen und hat damals nämlich auch gesagt, naja, ich hatte gar keine Wahl. Und am Anfang war es schwierig, aber mit der Zeit war es so normal.
Ja,
das war so okay. Das war so, ja. Hey, ich bin voll drin, weil meine, ich lernen durfte.
Ja, genau. Tolles Mindset. Richtig, richtig toll. Bei mir ist es so, meine Oma ist ein Zwilling und man sagt ja gerne, die überspringen eine Generation. Meine Cousine hat Zwillinge bekommen und bei uns ist jetzt echt so, dass wir echt überlegen, wollen wir noch ein drittes Kind? Weil könnten halt auch 2 werden. Und, oh, von 2 Kinder auf 4, ja, anderes Thema.
Ich bin in der gleichen Situation. Mein Papa ist ein Zwilling. Meine Oma hat 2 Zwillingspärchen als Geschwister. Meine andere Oma auch 1. Also es liegt sehr stark bei uns in der Familie. Ja. Ja, weshalb wir wollten immer 2 Kinder. Wir haben 3 Kinderzimmern gebaut, weil wir gesagt haben, wenn 1 davon Zwilling wird, dann müssen wir darauf vorbereitet sein.
Ja. Ja.
Aber ich muss an dieser Stelle einfach mal sagen, wenn ihr jetzt hier so Zwillingsmamas das gerade hört, hey, Hut ab, was ihr leistet. Ihr könnt so stolz auf euch sein. Einfach wirklich.
Voll.
Ich sage grundsätzlich alle Eltern, alle werdenden Eltern, aber mein größter Respekt geht auch an Zwillings-Mehrfacheltern und auch an Alleinerziehende. Ich finde das Wahnsinn, was die leisten. Ich finde, das dürfen die sich auch mal anhören, dass die das
auf jeden Fall
gesagt bekommen.
Auf jeden Fall, das hast du sehr schön gemacht.
Ja.
Gibt es denn zum Thema Babyschlaf oder zu den Erwartungen noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
Vielleicht abschließend, dass wir beim Thema Babyschlaf ruhig sagen können, wenn es auch mal für uns zu viel wird, dass das keine Schwäche ist und dass es grundsätzlich keine Schwäche ist zu sagen, dass man sich auch mal Hilfe holen darf, dass es immer wichtig ist, dass wir niemals den Blick auf unser Kind verlieren und niemals die Erwartung haben sollten, dass Veränderungen sich sofort gut klappen. Das würden sie bei keinem von uns. Und dass uns auch manchmal bewusst sein sollte, dass Glaubenssätze, die uns selber aus der Kindheit prägen oder uns ein Leben lang geprägt haben, ein wichtiger Bestandteil unserer Elternrolle ist. Und wir diese ruhig auch auflösen können und dürfen, aber uns das auch bewusst sein sollte.
Ja, und da, gerade in der Schwangerschaft, ist es so viel einfacher, weil sich das Gehirn eh umstrukturiert. Und ich glaube, es geht, das Gehirn strukturiert sich ja, bis die Kinder, weiß nicht, 1 oder 1,5 sind. Also auch in der Phase lohnt es sich, hinzuschauen, weil man viel schneller an seinen Glaubenssätzen arbeiten kann. Und das ist total bereichernd. Deswegen liebe ich meine Arbeit zum Beispiel auch so, weil man so schnell Veränderungen hinbekommt.
Und du machst das auch echt gut.
Vielen Dank, Vanessa. Gleichfalls.
Dankeschön.
Okay, dann würde ich jetzt meine allerletzte Frage stellen, die ich immer stelle. Und zwar stell dir mal vor, alle schwangeren Frauen und frisch gebackenen Mamas oder Eltern, die Deutsch verstehen, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
Nimm es alles erstmal, wie es kommt. Versuch dich noch nicht zu sehr auf alles vorzubereiten, sodass, also auf den Babyschlaf meine ich jetzt, dass du das alles zu streng siehst. Schau auf dein Bauchgefühl, du bist damit richtig unterwegs und es darf Impulse geben, die dir helfen, dich zu unterstützen, und die gibt es, und hol sie dir ruhig, wenn du das möchtest, denn entspanntes Elternsein ist so viel schöner als dieser ganze Stress, den wir uns vielleicht im Vorfeld machen können. Und ich glaube, jeder von uns ist eine gute Mutter oder ein guter Vater, egal in welcher Konstellation, egal woher wir kommen, egal was wir haben oder sonstiges. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Und ich finde, du hast da auch nochmal einen schönen Punkt genannt. Das kam ja jetzt öfters mal, dieses Bauchgefühl, dass man, wenn man das erste Mal Mama wird, das oft verliert, weil so viele Ratschläge auch von außen kommen, weil die Gesellschaft so ein starres Bild von Mutterschaft oder Elternschaft hat. Und ich kriege oft mit, dass beim zweiten Kind man viel, viel mehr, oder auch bei der zweiten Schwangerschaft, dass man viel, viel mehr auf sein Bauchgefühl hört, weil man es auch einfach gelernt hat.
Ja, kann ich bestätigen. War bei mir auch so.
Ja, sehr schön. Vanessa, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise, dass du so vielen Familien hilfst. Und ich bin immer noch sehr dankbar, dass wir uns in Köln kennengelernt haben.
Ich auch. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir uns auch schon live getroffen haben. Ja. Und nicht nur online.
Auf viele weitere wunderschöne Treffen.
Ich freue mich drauf.
Danke, dass tschüss, ich Vanessa. Sehr gerne.
Tschüss.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden, und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du, und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1:1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an, oder falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen. Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen. Und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.